Heute geht es um das Thema Selbstkritik und zwar, wie du den inneren Kritiker überwindest. So, ein heißes Eisen und ich werde immer wieder auf den inneren Kritiker bzw. das ganze komplexe Thema Selbstkritik angesprochen. Letztlich haben wir alle sowas wie so eine Art inneren Kritiker und ich werde nicht nur darauf angesprochen, sondern ich werde auch ganz konkret gefragt, was meine Vorgehensweise ist, mit Selbstkritik besser umgehen zu können oder was ich da für Ideen habe. Und das Erste, was ich dir einfach mal mitgeben mag, so als Gedanken, als Idee ist, stell dir vor, du könntest mit deinem sogenannten inneren Kritiker auf eine gewisse Art Freundschaft schließen. Ja, also wir wollen ja den inneren Kritiker, wenn wir den erwischen, wenn wir mitkriegen, wie hart wir oft selber mit uns sind, das wollen wir eigentlich weghaben. Und das, was ich dir so ein bisschen mitgeben mag als Einstieg ist, stell dir vor, du könntest mit diesem sogenannten inneren Kritiker auf eine Art Freundschaft schließen. Das heißt, dass du ihn besser verstehst und vielleicht sogar als Unterstützer nutzen könntest, wenn dir das gelingt. Ich glaube, dass ich dir in dieser Folge ganz schöne Ansätze dafür mitgebe, dass du ihn also eher als Unterstützer nutzen kannst, anstatt dich ständig von ihm bremsen und runterziehen zu lassen. Und ich würde mal sagen, erstmal an diesem Punkt, das klingt doch ein bisschen verlockend, oder? So, in dieser Podcast-Folge erfährst du, wie du den inneren Kritiker, und ich glaube, das ist ganz wichtig, überhaupt erkennst. Also diese Mechanismen in uns, die passieren, wenn es mit der Selbstkritik losgeht, weil die kriegen wir oft nicht mit. Und das, was ich dir mitgeben mag, ist wirklich zu gucken, wie kannst du den inneren Kritiker, wenn er denn loslegt in dir, wie kannst du ihn erkennen? Welche Stolpersteine bringt er in deinem Alltag einfach mit sich? Ja, also wo gerätst du so ein bisschen wie, ja, unbewusst und immer wieder ganz automatisch einfach in diese Abwärtsspirale? Und welche vielleicht relativ einfachen Strategien mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen für dich mitbringen, wenn du sie anwendest. Und ich würde sagen, wenn du die Folge bis zum Ende anhörst, dann verstehst du ein ganzes Stück besser, was bei Selbstkritik nämlich in dir abläuft, was in dir passiert. Und du wirst auch einige Dinge mitnehmen, wo du in Zukunft einfach weißt, wie du damit definitiv konstruktiver oder auch mal einfach völlig anders, als du es gewohnt bist. Und ich glaube, dass das gerade sehr speziell ist, dass das gerade sehr wesentlich ist, dass wir mit den Dingen, so wie sie in uns ablaufen, anders umgehen, als wir es typischerweise tun. Weil wenn wir eben, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, immer wieder das anwenden, dasselbe anwenden, was sowieso zu nichts führt. Das heißt, wir kriegen mit, dass wir uns abwerten, dass wir uns selbst kritisieren und wir machen immer wieder die gleichen zwei, drei Dinge, von denen wir aber sowieso schon wissen, dass sie nicht funktionieren, dann wird das Ganze ja dauerhaft nur mega frustrierend. So. Und zuerst mal dürfen wir uns so ein bisschen die Frage stellen, was ist denn der sogenannte innere Kritiker überhaupt? Vielleicht können wir es so definieren, der innere Kritiker ist so ein bisschen wie so eine innere Stimme, die relativ oft hart, aber ich habe es eben schon angedeutet, ja auch oft sehr, sehr subtil mit uns spricht. Das heißt, die inneren Verurteilungen, die sind ja nicht selten extremst vernichtend, die uns in uns ablaufen. Aber dieser Prozess, wo das stattfindet, der läuft meistens extrem automatisch und vor allen Dingen unbewusst in uns ab. Ja, du kennst das ganz sicher, weil dieser innere Kritiker meldet sich vielleicht mit so Sätzen wie, das war nicht gut genug oder andere sind viel besser als du oder warum hast du das wieder falsch gemacht, war ja klar, dass du das nicht hinbekommst. Und diese Stimme entsteht oft aus Erfahrungen in der Kindheit, aus Erziehung. Ich komme da gleich noch drauf, was ich damit meine. Sie entsteht aber natürlich auch oder sie wird auch stark gefördert durch gesellschaftliche Erwartungen und auch das ist ein Thema, was wir alle super hassen, aus dem Vergleichen mit anderen Menschen. Und wenn ich sage, Selbstkritik entsteht aus Erziehung, dann meine ich jetzt nicht nur die Erziehung im Sinne von, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, ja, wo wir geschimpft kriegen und so weiter. Das ist vielleicht noch was, was wir sehr gut greifen können. Ich meine an dieser Stelle in erster Linie die Momente, wo wir von unseren Bezugspersonen, was ja meistens Elternteile sind, ich sage aber bewusst Bezugspersonen, weil ja nicht alle Menschen bei ihren Eltern aufwachsen, wo wir von unseren Bezugspersonen nicht gesehen, nicht gefühlt, nicht wahrgenommen und nicht gespiegelt und bestätigt wurden. Du merkst, an dem Punkt geht das Ganze noch ein Stück tiefer, als wenn wir uns nur über Erziehung unterhalten. Wobei diese Aspekte natürlich in die Erziehung reinspielen und zwar sehr stark. Aber ich mag es wirklich so ein bisschen explizit herausheben, worum es geht. Insbesondere entsteht diese Selbstkritik schon sehr früh in uns, wenn wir von unseren Bezugspersonen nicht gesehen, nicht gefühlt, nicht wahrgenommen, nicht gespiegelt und nicht bestätigt wurden in unserem So-Sein. Denn es braucht letztlich keine Kritik von außen, damit diese Selbstabwertung, die wir später immer wieder mit uns selber machen, dass die entsteht. Es braucht nicht immer das eine Ereignis, wo wir sagen, ah, da bin ich geschimpft worden. Ja, das braucht es nicht. Das ist auch schlimm. Und das hinterlässt auch Spuren. Oder kann es zumindest. Aber es braucht nicht die Kritik von außen, damit in uns Selbstabwertung entsteht. Es reicht nämlich völlig aus, wenn ein Elternteil zum Beispiel, und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, aber ich finde es sehr einprägsam, wenn ein Elternteil aus dem Kontakt geht, also das Kind zum Beispiel irgendwie rausschickt, das tun immer noch viele. Ja, und das passiert zu Hause, das passiert auch in der Schule, das ist dieses vor die Tür stellen, dieses rausschicken, dieses aus dem Kontakt gehen. Und das ist für das Kind, das wirklich in einen gefühlsmäßig nicht aushaltbaren Zustand alleine zu lassen oder das Kind in so einer gewissen Ungewissheit zu lassen. Das ist für das Nervensystem des Kindes, gerade wenn es besonders jung ist, aber auch in den noch etwas fortgeschrittenerem Alter von Kindsein, also solange wir von Kindsein sprechen, und Klammer auf, selbst mit Erwachsenen macht das brutal viel, Klammer zu. Aber Kinder in einem gefühlsmäßig nicht aushaltbaren Zustand, und das sind solche Zustände, alleine zu lassen oder sie in Ungewissheit zu lassen. Ich will jetzt nicht übertreiben und ich übertreibe auch nicht, weil ich es weiß, aber es klingt vielleicht in deinen Ohren ein bisschen übertrieben. Das ist für ein kleines Menschenwesen traumatisierend. So. Also das heißt, übersetzt, wenn du dich jetzt mit dem ganzen Thema Trauma nicht so sehr auskennst, dass einfach das ein Zustand ist in dem Nervensystem des Kindes, was das Kind alleine nicht halten kann, was das Kind alleine nicht regulieren kann. Und all solche Situationen kann letztlich ein Nährboden in uns sein, dauerhafte Selbstkritik zu entwickeln, da wir ja als Kind den vermeintlichen Fehler immer bei uns selber suchen und dann erlebte Angst oder Scham nicht alleine regulieren können. Also bleiben wir bei dem Beispiel, das Kind wird rausgeschickt. Und manchmal ist es ja auch umgekehrt, ein Elternteil, eine Bezugsperson verlässt das Kind, also geht zum Beispiel aus dem Kontakt, geht aus dem Raum und lässt das Kind. Es ist egal, wie rum das passiert, ja, ob wir das Kind vor die Tür schicken oder selber vor die Tür gehen. Das macht keinen Unterschied. Es geht darum, was das Nervensystem des Kindes kann und was es eben nicht kann. Und all das ist, wie gesagt, oder kann ein Nährboden in uns sein, dauerhafte Selbstkritik zu entwickeln, da wir als Kind den Fehler immer bei uns selber suchen und die dadurch erlebte Angst oder auch Scham nicht alleine reguliert werden kann. Also das können Kinder einfach noch nicht. Und wenn ich da so explizit drüber spreche, möchte ich nur sagen, es geht nicht an dieser Stelle jetzt darum, so einen Schuldscheinwerfer anzuschalten, sondern es geht mir vielmehr um das Verständnis. Und zwar um das Verständnis, was du für dich entwickeln kannst, wenn du begreifst, welche Situationen in dir irgendwann mal auch gefördert haben, Selbstkritik zu entwickeln. Also nochmal, es geht nicht so sehr an dieser Stelle um Schuld, sondern es geht erstmal um das Verständnis. Und wenn du dich jetzt so ein bisschen fragst, wieso du vielleicht als Erwachsener immer noch so starke Selbstkritik gegen dich selber ausübst, wo ja die Situation vermeintlich schon lange vorbei ist, dann wäre zum Beispiel eine Antwort unter anderem, dass sich die damalige Situation als Kind, also die du vielleicht da erlebt hast, so stark in dein Nervensystem eingegraben hat, dass sie bei heute erlebten Triggern sich unbewusst und automatisch immer wieder wiederholt, weil dein Nervensystem erstens nichts Alternatives gelernt hat und zweitens, weil es einfach auf nichts anderes zurückgreifen kann. Ja, die Erfahrung, die du gemacht hast, ist, du wirst in einer nicht aushaltbaren Situation, also das ist wirklich nur ein Beispiel von vielen, wirst du alleine gelassen und ein Kind sucht die Schuld meistens bei sich, eigentlich zu 95-98%, wenn nicht sogar teilweise 100%. Und was in dem Kind passiert ist, ich bin schuld an der Situation. So, das heißt, das wird so ein bisschen wie fortgetragen, weil wir nichts anderes gelernt haben. Das, ja, also man könnte jetzt sagen, ja, du bist ja erwachsen, jetzt solltest du es eigentlich besser wissen. Es geht nicht darum, was wir besser wissen, sondern die inneren Reaktionen. Unsere innere Biologie ist halt einfach schneller. Das heißt, diese Mechanismen in uns, in bestimmten Triggersituationen als erwachsene Person reagieren genauso wie wir oder wie es damals in uns als Kind reagiert hat. Oder auch haben musste, weil es gar nicht anders konnte. Und das ist nicht dumm. Das hat nichts damit zu tun, dass du dumm bist, sondern das sind automatische Abläufe in uns. Und da man das ja mental nicht verändern kann, sondern nur über eine neue Erfahrung, was zum Beispiel Regulation durch ein präsentes Gegenüber anbetrifft und über das Lernen auch von Selbstregulation, das sind zwei Dinge, die sehr gut funktionieren, um diese Abläufe wirklich langfristig zu verändern. Das heißt, es gibt durchaus Möglichkeiten und Lösungen, aber eben nicht in diesem rein mentalen Bereich. Also da man das mental eben nicht verändern kann, sondern durch neue Erfahrungen, beißen sich viele von uns beim Thema innere Kritik, innere Selbstkritik oder dieses Thema, was wir gerne dann eben auch der innere Kritiker nennen, da beißen sich einfach ganz viele die Zähne aus. Also wenn das so einfach wäre mit der Selbstkritik, ja, dass wir einfach nur sagen, warum bist du so blöd, warum machst du es nicht anders, dann wären wir ja alle nicht so selbstkritisch. Wir sind aber alle, wir haben alle an der Stelle wie ein Schmerzpunkt. Und ich glaube, ich habe noch keinen Menschen getroffen, der wirklich starke und lang bestehende Selbstkritik, also die in ihm schon lange besteht, rein über den Kopf, also zum Beispiel durch neue Glaubenssätze oder so, wirklich, wirklich spürbar verändert hat. Also mir ist noch kein Mensch begegnet, wo das auf der rein mentalen Ebene wirklich funktioniert hat. Das heißt, wir brauchen andere sogenannte Tools, um mit Selbstkritik umzugehen. Das ist der Punkt oder das, weil man jetzt sagen würde, da macht man so einen doppelten Strich drunter. Was ist denn das Ergebnis? Das Ergebnis ist, wir brauchen da andere Dinge, wie wir da dran gehen, als einfach das nur mental in Angriff zu nehmen oder eben an unseren Glaubenssätzen zu arbeiten. Und wenn wir nochmal zurückspulen, ursprünglich hatte der innere Kritiker ja vielleicht irgendwann mal wirklich so eine Art Funktion, uns in gewissen Situationen zu beschützen. Also ich weiß, dass das Thema innerer Kritiker einfach ein Riesenfeld ist, was ich da aufreiße, und dass das hier alles ein bisschen zusammengedampft ist und ein bisschen auf den Punkt gebracht ist, weil du mit Sicherheit deine ganz eigene Geschichte zu dem Thema hast. Und wenn du magst und das hier auf YouTube hörst, kannst du gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben, was deine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema innerer Kritiker sind und was für dich vielleicht auch Lösungen gewesen sind. Ursprünglich hatte, wie gesagt, der innere Kritiker vielleicht wirklich irgendwann mal eine Funktion, uns zu beschützen, Fehler zu vermeiden oder auch uns für irgendwas anzupassen, damit etwas besser funktioniert hat. Aber da Selbstkritik in einer Art, und ich nenne das immer ganz gerne, fortschreitender Abwärtsspirale funktioniert, ist sie über die Jahre ja viel zu dominant geworden und blockiert uns in ganz vielen Situationen. Was meine ich mit fortschreitender Abwärtsspirale? Damit meine ich, wenn die Abwertung, die Selbstkritik in uns losgeht, wenn der innere Kritiker sein Wort erhebt, was wir ja oft gar nicht mitkriegen, dann ist das wie so ein automatischer Prozess, der von selber, ohne dass wir ihn unterbrechen, keinen Stopp findet. Es hört von selber nicht auf. Ich komme da gleich noch drauf. So, diese Selbstkritik ist eine Art fortschreitender Abwärtsspirale, und über die Jahre, wo das dann automatisch immer wieder in uns passiert, ist das so selbstverständlich geworden, dass wir uns abwerten, und es ist so dominant geworden, dass es uns einfach in ganz vielen Situationen immer wieder so blockiert, dass wir, und das kennen viele auch, wir haben oft das Gefühl, wir gucken uns so ein bisschen wie hinterher, da ist ein Trigger von außen, wir merken, in uns passiert was, wir fühlen uns nicht gut, und irgendwie hört es erst dann auf, wenn wir gefühlt wie am Boden liegen. Und dann haben wir das Gefühl, jetzt sind wir eigentlich in einer Situation, wo wir agieren sollten, wo wir reagieren wollen, wo wir auftauchen wollen, wo wir für uns einstehen wollen, und wir merken einfach, es geht nichts mehr, das war's. Und kleine Kinder können übrigens, letztlich, ich habe das eben schon mal kurz gesagt, die können ja gar nicht anders als Schuld, also von jeglicher schwierigen Situation, die sie erleben, bei sich selber zu suchen. Auch das ist letztlich so eine Art Nährboden für spätere hartnäckige Selbstkritik. So zum Beispiel, ein Elternteil ist mit dem Kind, was vielleicht gerade irgendwie laut ist, trotzig ist oder was auch immer, überfordert und schickt das Kind, wir hatten das Beispiel eben schon mal, ich mag es nochmal plakativ in den Raum stellen, schickt das Kind einfach ins Zimmer oder geht selber weg und lässt das Kind in seinem Gefühlszustand alleine. Das Kind wird niemals, also zumindest solange es noch eher kleiner ist, die Schuld dem Elternteil geben, sondern es wird beschämt und verängstigt, eher sehr naheliegend auf sich selber wütend sein, beziehungsweise den Fehler der Situation, dass das jetzt so gekommen ist, dass der Elternteil böse geworden ist oder es verlassen hat oder was auch immer. Es wird den Fehler bei sich selber suchen. Und zwar erst recht dann, wenn das Kind, und dann ist die Situation extrem verschärft, erst recht dann, wenn das Kind anschließend sich bei dem Elternteil auch noch entschuldigen muss oder es vielleicht allein verantwortlich diesen Kontakt wiederherstellen muss. Das heißt, wenn das Kind in die Bredouille kommt nach einem Kontaktabbruch, den Kontakt, also wenn der Erwachsene sich abgewendet hat, rausgegangen ist, das Kind mit den Gefühlen alleine gelassen hat und das Kind ist jetzt quasi, weil der Erwachsene die Situation nicht verändert, verantwortlich dafür, den Kontakt wiederherzustellen. Es muss quasi um Kontakt betteln. Ganz besonders dann werden unter anderem Muster von starker Selbstabwertung, Selbstkritik dem vermeintlichen inneren Kritiker in uns gesät. Und du merkst schon, der innere Kritiker, also falls du ihn kennst, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Satz. Du merkst, der innere Kritiker, falls du ihn kennst, ist nicht deine Schuld. Und ich glaube, dass das ganz sicher eine vielleicht sogar sehr erleichternde Nachricht ist, Weil besonders toxisch wird es ja dann, wenn ein Mensch, der eh schon zur Selbstkritik neigt, dann auch noch die Schuld für seine Selbstkritik bei sich selber sucht. Also das ist so ein bisschen wie, wenn die Katze sich selbst in den Schwanz beißt. Ich mag das nochmal betonen, weil das ist eine Falle, auf die viele von uns reinfallen. Wir bemerken, dass wir uns selbst kritisieren. Ja, wir sprechen dann vom inneren Kritiker oder ich bin schlecht zu mir und ich kann nicht gut zu mir sein und wie auch immer du das nennst. So. Und der innere Kritiker, die Selbstabwertung, die Selbstvernichtung ist nicht deine Schuld. Und ich würde sagen, das mal zu sich zu nehmen, lässt dich vielleicht ein bisschen spüren, dass das sehr erleichternd sein kann, weil es besonders toxisch dann wird, wenn ein Mensch, der sowieso schon sehr selbstkritisch ist, also sehr hart mit sich ist, dazu neigt, auch die Schuld für seine Selbstkritik auch noch bei sich selber zu suchen. Das war der Punkt, wo ich eben sagte, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Die Selbstabwertung, der innere Kritiker ist nicht deine Schuld. Also das ist so ein bisschen wie die gesteigerte Form, wenn wir uns selbst abwerten und uns dafür noch quasi wie auch wieder abwerten und selbst die Schuld geben. Das ist mal eine ganz wesentliche Nachricht, die vielleicht auch einiges erleichtert. Und ich mag noch ein bisschen mit dir draufschauen, was sind so die typischen Stolpersteine im Alltag, die uns begegnen? Weil der innere Kritiker, der zeigt sich ja oft so in Momenten wie, wo es um Perfektionismus geht. Ja, also vielleicht hast du das Gefühl, irgendwie niemals gut genug zu sein, egal wie sehr du dich anstrengst. Das ist ein typischer Moment. Wenn du dich mit Perfektionismus ein bisschen auskennst, dann ist das so eine ganz typische Situation. Und das sage ich dir deshalb, damit du ein bisschen wach wirst für das Thema Selbstkritik. Warum? Da komme ich am Ende dieser Folge drauf, weil das ist mit eins der Tools, die ich dir gerne mitgeben mag. Aber lass uns erst wirklich schauen, was sind die typischen Stolpersteine? Also Perfektionismus. Du hast das Gefühl, nie genug zu sein, egal wie sehr du dich anstrengst. Oder ein anderes gutes Thema, wo du den inneren Kritiker dran messen kannst oder ihn auch mitbekommst, ist das Thema Selbstzweifel. Vor neuen Herausforderungen fühlst du dich vielleicht super, super unsicher und glaubst einfach nicht genug zu können. Ja, das ist neben dem Perfektionismus der zweite Punkt, wo uns so ein Stolperstein begegnet, dass wir permanent eben diese Selbstzweifel haben. Und was ganz fies ist, das ist der dritte Punkt, das ist dieses sich vergleichen. Ja, du siehst andere und denkst sofort, sie seien erfolgreicher, schöner, besser und was weiß ich nicht alles als du. Und der nächste Punkt, den ich dir noch mitgeben kann, und dann haben wir vier, ist das Thema Aufschieberitis. Aus Angst vor vermeintlichen Fehlern, also dass du einen Fehler machen könntest, fängst du manchmal Dinge gar nicht erst an. Das ist auch etwas, wo sich Selbstkritik oder der innere Kritiker hinter verstecken kann. Und das Fatale daran ist, der innere Kritiker schwächt ja nicht nur unser Selbstvertrauen, sondern auch letztlich reduziert er unsere Lebensfreude und unser, ich nenne das immer ganz gern, unser Vorwärtsgehen im Leben. Wir wollen ja nicht nur was erreichen, sondern wir wollen ja letztlich auch das Gefühl haben, etwas bewirken zu können im Leben. Also selbst wirksam zu sein. Stillstand fühlt sich für viele kurzfristig nett an, aber langfristig eben nicht. Also wir wollen das Gefühl haben, vorwärts zu gehen, auf etwas zuzugehen, etwas umzusetzen. Und daran hindert uns eben der innere Kritiker. Und wenn wir dem ganzen Mechanismus von Selbstkritik unreflektiert einfach nur glauben und das so laufen lassen, dann hält uns dieses Thema Selbstkritik letztlich davon ab, wirklich neue Dinge in Angriff zu nehmen. Deswegen hatte ich gerade auch das Thema Aufschieberitis angesprochen. Und es hält uns letztlich auch sehr stark davon ab, die eigenen Stärken und Qualitäten zu sehen und zu fühlen, weil die haben wir alle. Jeder von uns hat Stärken und Qualitäten. Und die können wir aber unter dem Deckmantel des inneren Kritikers oft gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Und die Strategien, um den inneren Kritiker sozusagen zu überwinden, sind zum Beispiel zwei ganz wesentliche Punkte, die ich hier mit dir teile. Das erste ist, Selbstkritik ist, wenn wir sie nicht mitbekommen und sie nicht klar unterbrechen. Es ist dann eine fortlaufende Abwärtsspirale. Das heißt, wenn wir uns selber als selbstkritisch erleben, egal an welchem Punkt der Abwärtsspirale wir uns gerade befinden, dann schreitet sie einfach fort, bis wir uns wirklich wertlos, vernichtet oder völlig unwürdig fühlen. Das war jetzt ein bisschen ein komplexer Satz. Ich sag's nochmal anders. Die Selbstkritik, wenn sie losgegangen ist, ja, die ist erstmal in dem Moment, wo wir es nicht mitbekommen oder auch dann, wenn wir es mitbekommen und sie nicht unterbrechen, ist eine fortlaufende Abwärtsspirale. Das heißt, in dem Prozess der Selbstkritik findet in sich selber kein Ende. Das heißt, wir brauchen uns selber, um das zu unterbrechen. Selbstkritik ist fortlaufend und zwar nach unten gehend. Deswegen habe ich Abwärtsspirale gesagt. Wenn die Selbstkritik anfängt, und du kennst das vielleicht, das hört erst dann auf, wenn du dich wirklich reichlich bescheiden fühlst. Irgendwann, wenn du das Gefühl hast, wirklich am Boden zu liegen, völlig unwürdig zu sein, dann kommt vielleicht, und völlig fertig zu sein oder überhaupt nicht mehr an dich zu glauben, dann kommt vielleicht der Punkt, wo du aufhörst damit. Und der erste wesentliche Punkt, wenn du Selbstkritik ablegen möchtest, ist also, dich selber immer wieder so wie innerlich abzuscannen. Also zum Beispiel dir auch die Frage zu stellen, wie denke ich gerade über mich und wie fühle ich mich? Und dann, wenn du bemerkst, dass du gerade unwirsch mit dir bist, also dass du hart mit dir bist, dass du im Vergleich bist, dass du dich innerlich beschimpfst oder irgendwas ähnliches, dass du diesen Moment nimmst, das ist so ein Moment wie so ein Achtsamkeitsmoment, zu sagen, stopp, das denke ich nicht zu Ende. Und ich gebe dir gerne ein paar Beispiele mit. Also es geht nicht darum zu sagen, ich muss den Moment der Selbstabwertung im ersten Moment mitbekommen. Das ist am Anfang zu schwer. Sondern es geht darum, irgendwann auf dieser Abwärtsspirale, irgendwann wirst du merken, oh wow, ich fühle mich nicht gut. Irgendwas denke ich gerade, ich denke nichts Gutes über mich. Ah, stopp. Diesen Moment zu nutzen, das ist der Moment der Achtsamkeit, eine Pause einzubauen und etwas zu tun, das zu unterbrechen. Es gibt Menschen wie mich, mir hat das lange Zeit sehr geholfen, dass ich laut mit mir gesprochen habe und gesagt habe zu mir laut, ja, stopp, das denke ich nicht zu Ende. Und was nicht hilft, ganz explizit, das möchte ich mit 10 Ausrufezeichen reinstellen, ist nur zu denken, das denke ich nicht zu Ende. Sag es laut oder stampfe auf oder konfrontier dich mit einem Geschmack, mit einem Geruch, der dir gut tut. Schau etwas an, was dich ablenkt, was dir gut tut. Vielleicht eine schöne Blüte, dein Hund oder keine Ahnung was. Aber zieh dich aus der Situation raus. Das heißt, wenn du die Abwertung bemerkst, egal an welchem Punkt und wenn du schon relativ weit unten bist, stoppe die Situation. Es braucht den Popo in der Hose. Es braucht wirklich deinen Willen und es braucht deinen Einsatz, das umzukehren. Nochmal, die Abwärtsspirale der Selbstabwertung des inneren Kritikers, der macht einfach weiter. Der hört nicht auf. Wenn du nicht, und da ist das Bild des inneren Kritikers auch sehr wertvoll, wenn du da nicht zu ihm sagst, halt die Klappe, stopp. Das wird nicht zu Ende gebracht. Das ist der erste wesentliche Punkt. Also, Selbstkritik hört nicht von selber auf. Wir müssen etwas aktiv dagegen tun und zwar nicht gedacht, nicht auf der mentalen Ebene, sondern wirklich aktiv. Ob wir mit uns selber sprechen, ob wir eine andere Handlung vornehmen, ob wir den Fokus auf was anderes richten, auch sinnlich, was Geschmack, Geruch oder Optik anbetrifft oder was auch immer. Aber wir müssen etwas dieser starken Abwärtsspirale wie entgegensetzen. Und das ist ein Training, ja. Das heißt nicht, dass nur weil du einmal erfolgreich die Abwärtsspirale unterbrochen hast, dass das damit gut ist, sondern das ist einfach ein längerfristiges Training, aber das funktioniert. Das ist das eine Beispiel. Das andere ist, trainiere die Perspektive, wir haben jetzt die ganze Zeit vom inneren Kritiker gesprochen, trainiere die Perspektive des inneren Unterstützers. Also, neben deinem Kritiker gibt es ja letztlich auch unterstützende Stimmen in dir, ja? Und die sind aber leider oft ein ganzes Stück leiser. So. Aber diese Stimme, wenn du sowas hast wie so einen inneren Supporter, so einen inneren Unterstützer, sowas, was dir auch mal gut zusprechen kann. Das ist die Stimme, die dir hilft, dich selbst zu motivieren, vielleicht auch mal einen Fehler zu akzeptieren, mitfühlend mit dir selber zu sein und vor allen Dingen, das finde ich super wertvoll, ist, dich selber zu loben. Also eine Übung, die du zum Beispiel machen kannst, ist, lobe und feiere dich für insbesondere kleinere, aber auch für größere Erfolge und Fortschritte. Und auch hier wieder ganz deutlich, tu das nicht gedanklich, sondern mach es aktiv. Mit deinem Körper, durch Musik, durch Tanzen, was Nettes trinken, irgendwie in Movement gehen, lächeln, was auch immer. Nur denken bringt uns oft an der Stelle nicht weiter. Und das können ja auch ganz banale Dinge sein, aber tue etwas, um dich zu feiern und denke das nicht nur. Das ist mir wirklich wichtig, weil indem du insbesondere kleinere Erfolge oder kleinere Fortschritte feierst, stärkst du die innere Gegenstimme zum Kritiker. So, das sind die zwei Punkte, die ich dir gerne mitgeben wollte. Und zu guter Letzt, den inneren Kritiker wirklich zu überwinden, bedeutet ja nicht, ihn völlig loszuwerden. Ja, also es geht darum, ihn wirklich, und das ist mit einer der ersten wesentlichen Punkte, wo du mir bemerkst, dass eine Verwandlung fortschreitend ist, dass du ihn erkennst, also dass du mitbekommst, wann der innere Kritiker einsetzt. Die Selbstkritik wirklich zu unterbrechen und bewusst eine neue unterstützende Perspektive zu wählen, also dich zu loben, dich zu feiern und so weiter. Auch wenn du in vielen Punkten jetzt sagst, ah, das fühle ich doch gar nicht, es gibt gar nichts zu feiern, dann fake es. Das ist mir super wichtig, weil sonst kommen wir nicht an den Punkt der Verwandlung. So. Und diese beiden Übungen mit dem Nachsatz, den ich jetzt noch gegeben habe aus dieser Folge, die können dir echt helfen, einen gesünderen Umgang mit diesem inneren Mechanismus von dem inneren Kritiker zu finden. Und ich würde sagen, mit der Zeit, lass dir da wirklich ein bisschen Zeit, aber mit der Zeit wirst du merken, wie viel mehr Leichtigkeit, wie Selbstvertrauen und auch Lebensfreude möglich ist, wenn der innere Kritiker nicht mehr immer überall das letzte und vor allen Dingen das subtilste Wort in dir hat. Und ich würde sagen, ja, du bist definitiv mit diesem Thema alles andere als alleine, weil das kennen verdammt viele. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann, ich glaube, der Inhalt ist so wertvoll, teile sie bitte unbedingt mit jemandem, von dem du glaubst, dass er sie auch brauchen könnte. Und wenn du mehr Tipps und Inspiration möchtest, dann abonniere den Podcast und schau unbedingt in die Shownotes, denn dort findest du weitere Ressourcen für deinen Weg in deine innere Stärke. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg dabei, mit deinem inneren Kritiker einen neuen Umgang zu finden und die immer wiederkehrende Abwärtsspirale der Selbstkritik in eine Aufwärtsspirale von Selbstwertschätzung zu verwandeln, denn du hast es definitiv verdient, dir selbst ein guter Freund, eine gute Freundin zu sein. In diesem Sinne, ganz viel Erfolg und hab eine ganz lebendige Zeit.